Die Lautumspannerin. Die Lautumspannerin, ein Phonevamp, eingetragene Anti-Anti-Lärmverein-Aktivistin, lebt geheimnisvoll, heimlich und überraschenderweise meistens still. Toll ist alles Laute, lauter Gestank, greller Ohrenterror, ja, aber sie selbst ist ohne Input stumm. Sie ist ein Sprachchamäleon. Wenn sie spricht, spricht sie im Dialekt der Anleitung oder der Einleitung. Ihr ist es egal. Sie kennt den Jargon der Eigentlichkeit genauso wie den der Konsensverherrlichung. Die Sprache der Lüge wie die der Liebe. Aber trotz dieser für viele ganz, ganz tollen Eigenschaft haftet ihren raren Sprechpräsenzen ein eigentümliches Nichts an. Ihre Sätze lösen bei ihren Zuhörern meist eine unerklärliche Angst vor stimmerfüllten Räumen aus. Horror Vozis. Aber das alles ist nur Show, täuscht die Lautumspannerin aus Fadess nur vor. Ihr eigentliches Können verstört und verzaubert ihre Zuhörer. Auch wenn noch nie die Lautumspannerin von irgendwem zweimal gesehen und vor allem gehört wurde, so bleibt sie doch jeden, der sie sah und hörte, immer in Erinnerung. Obwohl die meisten sich vordergründig nicht einmal erklären können, weshalb. Die Lautumspannerin ist nämlich ein humanoider Geräusch-zu-Sprache-Transformator. Sitzt sie zum Beispiel in einem Gastgarten im Sommer, fängt ihr Ohr das Klirren der Aluminiumlöffelchen auf, das Röcheln der Bronchien und das Brausen der Bläschen im Mineralwasser. Natürlich trällert irgendwo aus einem Radio blechern ein Chanson. Sie hört das ungesunde Stöhnen und Schnaufen des Dickwanz zwei Tische weiter, der in atemloser Gier sein Mailänderschnitzel beinahe schon aufsaugt. Dann das Klappern der Espressotassen, das Summen der Fliegen, das Kratzen der Gabeln auf den Tellern der anderen Gäste und das leise Knarren der Holztische und Stühle. Arglos surren und dröhnen Insekten. Ihr Brummen wie langsam anschwellende Drones, das satte Schmatzen des Joghurts und das die Lautumspannerin gerade einen Löffel versenkt, langsam versinken lässt, während sie das dumpfe Ploppen der unreifen Kastanien, die zu Boden fallen, und brummende Luftdruckschwankungen, die für sie Stille bedeuten, hört. Es quält sie das Schnarchen und sumpfige Glitschen des immer feuchten Mundes ihres Gesprächspartners, das Sirren des Notebooks am Nebentisch. Ein brummendes Loch aus Stille, kurze Überlastung, aber gleich darauf spült sie aus der Küche das Brutzeln von zum Beispiel Omelettes und das kaum hörbare flirrende Quietschen des frisch gemahlenen Pfeffers in der heißen Suppe. Von weit her platzt ein verwaschener Quad-Sext-Akkord aus einem Fenster. Ein hoher Ultraschallpiepser, der Ratten vertreiben soll, kitzelt die Lautumspannerin im Ohr. Servietten rascheln, natürlich gurren jetzt Tauben. Vom Tisch pritschelt verschütteter Uso, Vogelscheiße klatscht auf die Waschbausteine des Gastgartens. Der Wind zischelt, ein Xylophon von irgendwoher muss ihn jetzt unweigerlich, wenn auch ungewöhnlich weich und hoch begleiten. Der Vollständigkeit halber trägt derselbe Wind eine nicht näher zuordnbare Stimme, die Y flüstert, kurz vorbei und lässt sie sanft im seidigen Schaben eines Zigarettenstummels im Aschenbecher ausklingen. All diese Geräusche werden von der Lautumspannerin dann in ihre Sprache, in ihr Sprechen eingebaut, kombiniert und variiert. Spricht sie, so kratzen plötzlich ihre Gs, ploppen dumpf ihre Ks, klirren ihre As und klappern ihre Es. Die Ns brummen lustigerweise, genauso wie ihre Sprechpausen, wohingegen die Bs brausen und röcheln. Zs schaben seidig über ihre Zunge, die Is surren und dröhnen, ihr S raschelt ungewohnt, das W zischelt, ihre Ns sirren, ihre Ds stöhnen und schnaufen. Sumpfig glitschen und schnarren immer feucht ihre M's, ihre P's quietschen flirren, sodass man erleichtert aufschreckt, wenn man sie hört. Ihre seltenen Q's platzen verwaschen aus ihrem Mund, ihre R's piepst sie, trällert naturgemäß blechern ihr C. Lässt ihm ein geflüstertes Y folgen, dann brummt eine kurze Sprechpause, worauf sie ihrem Gegenüber gerne ein O ins Ohr putzen. Und gleich hinterher schickt sie ein weiches, hohes X, summt F's, lässt H's knarren, das J schmatzt satt. Sie gurt T's, pritschelt U's und klatscht V's ihrem Gegenüber ins Gesicht. Die Lautumspannerin spricht nie gleich. Ihre Sprache verändert sich mit ihrer Umgebung und wundersamerweise die Umgebung daraufhin auch mit ihrer Sprache. Thank you. Der Mythenrektor. Zart getönt, schieferblau, dunkelkort gefiedert und ohrenzerreißend leise und heimlich erscheint der Mythenrektor am gleißenden, selbstgebauten Firmament. Sein Blick gleicht einer fragmentarischen Ansammlung unterschiedlicher, sich im Prozess der Entfaltung befindlicher Nichtseinszustände, streng und über alles wachend, mit einem traurigen Ausdruck der Verzweiflung, Vergeblichkeit und dem Wissen um alles Vergängliche. Er spiegelt sich selbst in seinen Augen als oberster Verwalter des heiligen Alltags, Beweihräucherer der eigenen Vergangenheit, als Zeremonienmeister grauer Tage, Bepissmeinnicht und Modelscout der Pickligen, als Headmaster und Animateur lahmarschiger Phlegmatiker, Mythenrektum und Beichtvater des personifizierten Irrsinns, als Lebensschwein, Teilhaber und Großaktionär inflationärer Ideen und Theorien, Controller, Klangsezierer, Befindlichkeitsseismograph. Er fühlt sich lässiger als Laserlicht, dumpfer Beat, der brummt und bricht, der Mythenrektor als lebendes Wortstroboskop. So sieht er sich gerne, gedankenhart Disc Recorder und symbolischer Machthaber im Gehäuse der Geworfenheit, der erst schlafen wird können, wenn er tot sein wird. Als geselliger Hedonist und Amateurfestredner sieht er sich, der gerne von Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben, spricht, während er sich einbildet, innovative, unerhörte, noch nie zuvor dagewesene Gedanken in unnachahmlich elegantem Stil unter die Welt der Unwissenden zu werfen. Perlen für euch, denkt er sich laut. Der Mythenrektor beschäftigt sich gerne vornehmlich mit Gegenständen aus dem Reich abstrakter Ideen. Sein Reflexionsniveau ist nicht das niedrigste. Er hat den Genuss des Schaffens kennengelernt. Andere Freuden, kaum zu glauben, existieren trotzdem noch für ihn. Er verwandelt sich regelmäßig kurzzeitig kurzsichtig in ein Mikroskop und dringt so in Schichten menschlicher Verhaltensweisen und Vorstellungswelten vor, die es ihm erlauben, Selbstinszenierungen anderer augenblicklich zu erkennen und anzuprangern, indem er jeden, der es nicht wissen will, minutiös Fehler, Irrglauben und Verhaltensverfehlungen auflistet. Der Mythenrektor redet gerne über vorgesetzten Alpha-Männchen, die von allen gehasst werden, weil sie bewundert werden müssen, muss dann vor lauter Lachen übergangslos weinen, seine Problematisierungsmaschine läuft plötzlich an. Er kann jetzt nicht mehr aufhören. Er redet von Dauerzorn, erregt durch leistungsminderndes Verhalten, von Differenzierungsansätzen, Zerstörungen, Devastationen des Geistes, ausgelöst durch Problem und Differenz. Jetzt muss ich wirklich nachdenken, schreit er. Problem, Differenz, Zerstörung, das seien Lawinen, Hurricanes und Terroristen, verursacht und entsandt von verwirrten, fehlgeleiteten Geistern. Dagegen seien die Schäden angerichtet durch Negation, das Negative, Verneinende, Marginal, kaum erwähnenswert, hören Sie? Das Negative sei nur ein Scheinproblem, nicht einmal Trugbild. Das Geschäft des Lebens sei eine einzige Verschiebung und Verkleidung in unerschöpflicher Folge. Wilde Zustände herrschen schon lange nicht mehr. Wie gut oder schlecht das ist, wer weiß das schon. Im Nirgendwo, im Hier und Jetzt, im Anderswo oder im zukünftig Vergangenen ein einziger Zeit- und Raumstrudel ungeheuren Ausmaßes und doch nicht singulär. Schamlose Selbstentblößung, unverhohlener Exhibitionismus und zur Schau gestellter Voyeurismus, alles schwächender Sinnsuche. Schöner Schein sei das und trotzdem nur eine in sich selbst befangene Mystifikation. Ein Drama das, ja. Worüber wird geredet? Natürlich darüber, worüber nicht genügend oder überhaupt nicht Bescheid gewusst wird. Gerade darüber glauben alle am meisten zu sagen zu haben. Und was ist das Resultat? Na schauen Sie sich doch um, sagt er und ist nur noch ein müder Rektor, ausgepowert. Thank you. Feng Shui, Feldenkreis, Mental, Shiatsu, Gea, Reiki, Aromabach, Blüten, Therapie, Ingenieur, Hypnotiseur. Der Entärgerungs-Feng Shui, Feldenkreis, Mental, Shiatsu, Gea, Reiki, Aromabach, Blüten, Therapie, Ingenieur, Hypnotiseur kocht Nudeln nach den Mondphasen. Seine Schultern sind locker, sein Oberkörper ist gerade, seine Füße fest mit Mutter Erdboden verbunden. Seine Erscheinung demonstriert stets die Segnungen regelmäßiger Körperarbeit. Er ist immer darauf bedacht, in sich selbst zu ruhen. Das bedarf äußerster Konzentration, aber mittlerweile kann er sich aufgrund seiner jahrelangen Meditationserfahrung bestens konzentrieren. Kein Problem. Wie eine Palme im Wind, wie Bambus ruht er in sich selbst, im leichten Durchzug der Klimaanlagen dieser Welt. Er versenkt sich in seiner Freizeit mit Vorliebe in sein Sein, meditiert über seinem Dasein, verbeißt sich in sich selbst, Kiefersperre entsichert, ein Leben lang, im Einklang mit dem Geschmack seines Fleisches, Eigenstiller, Selbstzahler, urinnigster Eigenurin und Eigenspermatrinker. Der Entärgerungs-Feng Shui, Feldenkreis, Mental-Shiatsu, Gea, Reiki, Aromabachblüten, Therapie, Ingenieur, Hypnotiseur hat das Leben verstanden. Und da das Leben das größte und schönste Ereignis überhaupt ist im göttlichen Universum, wovor soll er da bitte noch Angst haben? Das Leben zu spüren ist Pflicht, glücklich sein Auftrag. Er hat sich mit allen erdenklichen Lebens- und Glückstechniken auseinandergesetzt und er lag damit garantiert nicht falsch. Grundlage aller Vorgehensweise ist das Vertrauen in die göttliche Vorsehung, wobei Gott ein Konglomerat, ein weißer Haufen, eine Verbindung, Verschmelzung quasi aller Religionen, Ideen, Philosophien zuzüglich den Unbestimmten darstellt. Intelligentes Design in Reinform. Recht gehabt mit seinen jahrelangen Studien, die ihn rund um die Welt führten, hat er auf alle Fälle. Esoterik-Shops sprießen heute in jeder Stadt aus dem Asphalt wie Psilocybins aus der Kuhscheiße. Und daran kann man sehen, wie sehr die Menschen nach Erleuchtung, Gott, Religion verlangen. Der Entärgerungs-Feng Shui, Feldenkreis, Mental-Shiatsu, Gea, Reiki, Aromabachblüten, Therapie, Ingenieur, Hypnotiseur hat selbst aufgrund seines unendlichen Erfahrungsschatzes einige Filialen eröffnet. Und sie laufen gut. Er kann nicht klagen. Was soll er sagen? Mehr als das. Die Menschen stürmen nahezu seine Geschäfte. Wenn das kein Beweis für die Sehnsucht der Menschen nach Spiritualität ist, was dann? Bitte, was dann? Und das Tolle dabei ist ja, dass er seine Vorliebe, seinen Lebensstil auch zu seinem Beruf machen konnte. Bietet er doch in seinen Filialen all die Körper- und Geisttechniken, schamanistischen Programme einzeln und im Kombipack an. Seine spezielle Entärgerungs-Gea-Reiki-Aromabach-Blütentherapie mit optionaler Feng Shui-Beratung zum Beispiel oder die Feldenkreis-Seminare mit Hypnose-Rückführungen in frühere Leben und anschließender Totalentspannungs-Shiatsu-Massagen im Indianerschwitzzelt haben mittlerweile zig hunderte begeisterte Anhänger gefunden. Unser Filialleiter freut sich und dankt den Göttern mit selbst natürlich biologisch gepflanzten Sensimilla, dass er ihnen nicht zu knapp einmal im Monat über dem offenen Haus und firmaeigenen Lagerfeuer opfert. Auf der Welt ist alles, was gemacht wird. Auch auf der Welt ist alles, was gedacht wird. Und natürlich, auf der Welt ist alles, was gefühlt wird, sagt der Entärgerungs-Feng Shui, Feldenkreis, Mental-Shiatsu, Gea, Reiki, Aromabach, Blütentherapie, Ingenieur, Hypnotiseur. Das ist auch wirklich das Wichtigste, das Fühlen und gefühlt werden. Zusammengehen bei einer Kneippkur, beieinanderliegen in der Frischheumatratze, gemeinsames Einkehrhalten bei diversen Milch- und Semmeldiät-Schutzhäusern, sich gesellig näher kommen auf dem Jakobsweg, Gemeinschaftsklauber-Salztrinkgelage und freundschaftliche Darmspülungen in der Fastenzeit. Das ist Seligkeit, wie er sie meint. Eines muss er immer wieder neu betonen. Egal, was einer hat oder sagt, das Allerwichtigste auf dem Weg zur Erleuchtung ist die Gesundheit. Geld ist ihm nicht wirklich wichtig. Schön, dass er welches hat. Aber schlussendlich bestimmt doch eher die Astrologie sein Bewusstsein. Der Schmerzsittich, ein gleichermaßen begeisterter wie begnadeter Selbstsaboteur, schreit sich Tag ein, Tag aus die lupenreinsten Schmerzsittich-Lügen vor. Er rügt sich locker, zwinkert sich heimlich dabei zu. Süßer Selbstbetrug. Der Schmerzsittich hat sich ganz allein aus Schmerznachahmen geprägt. Schuld ist er zwar nie, leiden muss er aber an allen. Büßen für sein Sein und überhaupt. Wenn er denkt, denkt er, dass er denkt. Denkt er nicht, denkt er, dass er nicht denkt. Also denkt er doch, denkt er, und schon sind alle Probleme gelöst. Denk halt, was ich denke, oder denk halt nicht, was ich nicht denke. Es ist ja trotzdem, denkt er. Redet eh, wie er denkt, denkt aber eh auch vorsprachlich. Und manchmal denkt er eh, wie er redet. Aber ob das wirklich so ist, das ist interessant. Interessiert ihn aber eigentlich eh überhaupt nicht. Der Schmerzsittich attackiert die Welt, indem er sich selbst attackiert, rupft, ertappt und entlarvt, so oft es geht. Er stellt sich bei jeder Gelegenheit bloß und meint so, den Unterschied zwischen ihm und der Welt aufzuheben. Und darauf ist er schlussendlich aus. Er empfindet heimlich Erregung bei Schönheit, die vergeht, abbröckelt und dann ramponiert dasteht. Überhaupt findet er an allem, was scheitert und so nicht enden kann, nicht abgeschlossen werden kann, dadurch aber auch nicht sterben kann, sondern einfach nur traurig zurückbleibt, übrig bleibt, allergrößte Befriedigung. Die Peinlichkeit der Lächerlichkeit, ob nun der eigenen oder die der anderen, stillt seine Sehnsucht, bringt den süßen Schmerz, nachdem er schmachtet, lächelt. Er ist der Gott des Ausharrens, Übervater der Verhaltenheit, ein Mahnmal an Höflichkeit, Bescheidenheitsprotz, Speerspitze weichgespülter Überaffirmation. Genießer des verzweifelten Leidens am Nichts. Mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, jedem Atemzug, Gedankenzug, entfernt er sich ein Stückchen mehr von allem, das ihn anzieht. Voll positiv. Und das ist alles gut so. Und irgendwann wird dann immer alles genau das sein, was es eh immer war. Oder es wird immer alles genau das nicht sein, was es eh immer schon nicht war. Etc. etc. Wen soll er suchen, wen vergessen, an wen oder was sich erinnern. Schwer lasten manchmal die schmerzsittig Federn auf seinen Schultern. Es müssen Tonnen sein, andere damit belasten will er nicht, fällt ihm nicht ein. Verzeihen kann er niemanden, schon gar nicht sich selbst. Obwohl, ist Verzeihung nicht eine Methode, ein Vorgehen, sich selbst und andere gleichzeitig zu unterjochen? Schlechtes Gewissen durch mild lächelnde Blicke, das ergibt doch gleich eine vollkommen neue Perspektive. Und schon hat er sich ein neues Operationsgebiet geschaffen. Der Schmerzsittich ist sein eigener Antimeister. An sich selbst zu denken, macht ihn gleichzeitig zaghaft und hoffnungsvoll. Er verhält sich selbst gegenüber so indifferent, dass ihm manchmal dabei schwindlig wird. Sein Leben ist die Tragödie in der Komödie. Natürlich auch, hier greift seine Logik erst recht, die Komödie in der Tragödie. Alter Schmäh, ein unstetes, gedankenfroh Verlorenes. Das letzte wäre Leben. Der Schmerzsittich nervt. Gerne. Thank you. Körpertextgießerin. Die Körpertextgießerin lebt von ihrem selbstquälerischen Zorn, den sie in kleinen Häppchen über den ganzen Tag verteilt brav und tapfer verschlingt. Gut für den Magen ist das nicht, das weiß sie, aber was soll sie machen? Sie hat ja keine andere Wahl. Stets muss sie die Menschen und ihre Körper betrachten. Was sie sieht, macht sie nicht glücklich. Vergessen kann sie das Gesehene nie. Und so benutzt sie jegliche Gelegenheit, unbändiger Zwang treibt sie, um das von ihr Gesehene zu beschreiben und in ihr Notizbuch zu notieren. Durch das Notieren hofft sie, alles Gesehene zu entwerten, durch das Aufschreiben zu neutralisieren, durch das Fixieren sich selbst zu kurieren. Sie ist die Abstemplerin des vermeintlich guten Geschmacks, Guerillera und Gesellin des gemeingültigen Genusses, Billetteurin, brachialbeständiger und Kartenabreißerin kleinkrämerischer Klamauktanzspektakel mit ewig währender Katharsisverweigerung, Ticketverkäuferin im Theater der Teilzeit-Ausdruckstanzdramen. Hat die Körpertextgießerin nichts zu sagen, und das hat sie immer, nimmt sie die Gelegenheit gerne wahr, die Körper ihrer Umgebung genauer zu beschreiben. Als biometrische Körpertextscannerin macht sie Skizzen, Körperskizzen aus Buchstaben, betrachtet die Menschenkörper mit unerbittlicher Gründlichkeit und verzeichnet ihre Betrachtungen, allesamt antianthroposophische Beweisführungen, in ihr Notizbuch, gießt Körper in Zeichen, Worte. Für die Körpertextgießerin sind alle ähnlich. Keiner ist ganz anders als alle anderen. Jeder Mensch ist etwas Besonderes, da kann ich ja nur müde lächeln, sagt sie. Sind doch alle gleich. Eine Beschreibung der Körpertextgießerin beginnt beim Kopf. Der ist riesig, klobig verformt, erbsengleich wie das Gehirn, das er beherbergen muss. Von Schorf überzogen, graustichig, von Krusten durchsetzt, von diversen borstigen, seidig weichen, fetten, geringelten, glanzlosen, trockenen Haaren mit Haarwässerchen, Shampoos und Gels mühselig zum Schimmern gebracht. Umrahmt von einem hageren, aalförmigen, feist glänzenden, speckig fetten, leberkäsartigen Gesicht. Hackfresse. Mittendrin eine pyramidenförmige Rüsselnase, Plattgesicht, eine winzige Sprechfalte, Wortloch, darin tot und begraben modrige Laute, der Hals dürr und faltig, Trippelkinn umrahmt, von Warzen und Muttermalen übersät, stiernackig, mündet klassisch in eine Hühnerbrust, zitzenschlaff, schmalbrüstig, mit fetten Armstummen, faltig mit 20 cm langen Hautsäcken unter den Achseln, von dornigen, schweißgebleichten Haarbüscheln überwuchert, Wurstfinger ruhen behäbig nervös auf dem eingefallenen Fettbauch. Nach einem weiters nicht erwähnenswerten Mittelteil mit Riesenklitt oder Mini-Runzelschwanz in Karpfenteicharoma und schrundiger, filziger Arschritze, die abgerundet wird von zwei hängenden, mit roten Eiterwimmeln übersäten, speckigen, mühselig von monströser Orangenhaut zusammengehaltenen, kutzeligen Arschbackenballons, geht es weiter zu dysaplastischen Grisini-Beinen, Elefantenoberschenkel, verlängert von Meniskus-Operationsnarben übersäten Fettknie. Arthritisch knorrigen Kniegelenken, borstigen Waden, Konsistenz Hüttenkäse, platten Knickfüßen mit Zehen wie modrige Eichenbaumwurzeln. Von da geht's wieder hinauf und dann weiter in das Innere, über fleischige, leicht violette, schmale und blasse, verbissen sinnliche, aufgerissen spröde Lippen, glostriefende, fette, blassrosa Fleischwüste, die sich zu einem riesigen, roten, leicht mit flockigem Schleim, Schlabber überzogenen Rachenraum öffnen, der in den von Mandeloperationsnarben zerfurchten, stinkenden Schlund mündet, der wiederum stets leicht entzündet, Grund für die jeweils schnarrende, krächzende, verzweifelt helle Glockenstimme ist. Die Leber ist geschwollen, das Herz schließmuskelgleich, Arterien schwer verkalkt, der Magen wiederum zerfurcht und übersäuert und dann noch der Reizdarm, der mit seinem ewig verstopften, dünnschisswunden Ausgang wieder die Pforten zur Welt öffnet. Alles Beobachten ist für die Körpertextgießerin Variation des ewig gleichen, lächerlichen Daseins. All dem ist keine Schönheit abzubringen. Jeder Mensch ist etwas Besonderes, da kann sie ja nur müde lächeln. Sind doch alle gleich.